Familie Feuerstein in Afrika.
Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts fanden Archäologen im Norden Tansanias in einer Vulkansteinschlucht menschliche Abdrücke im Boden. Zwei parallel verlaufende Spurlinien, möglicherweise von zwei oder auch von drei Personen. Die berühmten Fußspuren von Laetoli. Der Beleg dafür, dass es bereits vor mehr als 3,5 Millionen Jahren aufrechtgehende Menschen gab. Aber wer war in Laetoli vor Millionen Jahren entlang spaziert? Aufgrund von Tiefe und Abstand der Spuren meinten die Archäologen damals, es könnten vielleicht ein Mann und eine Frau gewesen sein, vielleicht auch noch ein Kind. Bilder, die bis heute die Fußspuren von Laetoli illustrieren, sehen aber fast alle so aus.
Ein Mann mit einem Stock oder einem Werkzeug in der Hand schreitet voraus. In der Regel einige Meter hinter ihm geht die Frau, entweder schwanger oder mit einem Kind auf der Hüfte. Sigrid Schmitz, Professorin für Gender Studies an der Universität Wien, fällt da vor allem eines auf.
Dass es alles Bilder sind einer menschlichen Kleinfamilie, also Vater, Mutter, Kind. Die Geschlechterrollen gekennzeichnet dadurch, dass der Vater ein Werkzeug trägt, einen Stock oder ein Tier, ein erlegtes, und die Mutter ein Kind auf der Hüfte oder ein Kind an der Hand führt. Das heißt, es werden Vorstellungen von heutigen Familienstrukturen eingeschrieben in diese Bilder, obwohl wir nur die Fußspuren haben.
Die Genderforscherin Sigrid Schmitz nennt derartige Rückschlüsse, wie im Falle der Fußspuren von Laetoli, eine Zirkelschlussnaturalisierung. Man setzt ein bestimmtes Verhalten einfach voraus.
Dann wird das als die Natur gesehen, die Evolution, die festgeschriebene biologische Determination. Und aus dieser Natürlichkeit wird dann wieder legitimiert, dass ja auch in der heutigen Gesellschaft diese Verhaltensweisen, ob das die Arbeitssegregation ist, also Männer im öffentlichen Raum, Frauen eben zu Hause, natürlich evolutionär bedingt sei. Und das ist ein Zirkelschluss.
Problematisch wird es vor allem, wenn derartige Zirkelschlüsse wiederum als Grundlage für weitere Forschungen dienen. So hat die Hirnforschung tatsächlich jahrzehntelang versucht festzustellen, wo die Unterschiede im weiblichen und männlichen Gehirn verankert sind, einfach voraussetzend, dass es diese Unterschiede evolutionsbedingt geben muss. In der räumlichen Wahrnehmung, beim Sprechen, bei Rationalität und Gefühl. Lange wurde untersucht, ob Männer und Frauen dabei eher unterschiedliche Hirnhälften benutzen. Die Genderforscherin Sigrid Schmitz hat derartige Studien bis in die Jetztzeit kritisch überprüft.
Ich nehme immer gerne das Beispiel der Sprachverarbeitung, weil das ist ja immer so ein Beispiel, wo gesagt wird, die Frauen könnten das besser. Es gibt ja heute neue Verfahren, sehr gute Verfahren, wo man das Gehirn vermessen kann. Wenn man sich das anschaut, dann zeigen sich eben keine übergreifenden Unterschiede. Es gibt nicht das männliche Gehirn oder das weibliche Gehirn bezogen auf solche Aufgabenlösungen.
Das bestätigt auch der bekannte Hirnforscher Gerhard Roth, Professor an der Universität Bremen. Er sagt, es gibt natürlich hormonelle Unterschiede, aber was die Unterschiede in Intelligenz oder Begabung angeht, sprich Jungs können besser Mathe, Mädchen besser Sprachen, da kommt die Hirnforschung zunehmend davon ab, nach Gründen im Gehirn zu suchen. Man kann annehmen, dass auch hier die Umwelt eine viel größere Rolle spielt als gedacht.
Hirnforscher wissen es längst. Wesentliche Hirnprozesse, die Art, wie wir denken, sind nicht durch die Evolution festgelegt. Sie entstehen im Leben eines Menschen. Sigrid Schmitz kennt dafür viele Beispiele. Bei langjährigen Taxifahrern etwa lässt sich eine stärkere Vernetzung der Areale der räumlichen Verarbeitung beobachten. Schon zweimonatiges Jonglieren fördert die Vernetzungsdichte bestimmter Gehirnzentren und auch regelmäßiges Musizieren verändert die Hirnstrukturen. Hirnplastizität nennt das die Fachwelt. Das Gehirn ist also ein sich ständig veränderndes Netzwerk, kein Produkt der Evolution. Unser jetziges Leben prägt unser Gehirn und auch unsere Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen zu sein haben.
Die Frage, wie sich Männer und Frauen in der Steinzeit wirklich verhalten haben, ob und wie man die Arbeit untereinander aufteilte, wird die Forschung nie erschöpfend beantworten können. Von Klischees sollte man sich aber tunlichst verabschieden, meint die Archäologin Owen.
Unsere Vorstellungen von Geschlechterrollen in der Vorgeschichte sind sehr gefährlich, denn sie beeinflussen unsere gegenwärtigen Rollenvorstellungen, die Forschung und Mutmaßungen über das menschliche Gehirn. Also wenn Sie nur mal dieses Buch von Peace und Peace anschauen, in dem behauptet wird, Frauen könnten keine Landkarten lesen, weil sie schon immer mehr zu Hause waren. Ich hätte wirklich gern, dass sich das mal ändert.
I'd like to see that changed.
Männer sind nicht verdammt zur ewigen Jagd. Frauen handeln nicht wider die Natur, wenn sie ihre Kinder selbst ernähren. Die Frühgeschichte bietet also viel mehr als das, was wir über sie zu wissen glauben.